wer von euch liebt alles Heldengeschichten? Oder was für Helden habt ihr vielleicht in der Kindheit gehabt? Weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann lieben wir Menschen doch so Heldengeschichten. Helden, die das Unvorstellbare möglich machen. Helden, die das schaffen, was wir selber nicht schaffen. Viele Filme, viele Geschichten funktionieren genau nach diesem Prinzip. Sie stellen uns einen Held vor, der Bösewichte besiegt. Ein Held, der durch jenste Explosionen und Zerstörung durchgeht, selber aber nur ein paar Kratzer im Gesicht hat und sonst eigentlich ungeschoren davon kommt. Eben James Bond ist nur ein Beispiel davon, wo mir in den Sinn ist gekommen. Aber ich glaube, wir lieben doch so Geschichten und wir sehnen uns eigentlich auch so nach Geschichten. Und ich glaube, das war früher so gewesen und es ist heute nicht anders. Ich würde sogar sagen, wir brauchen vielleicht so Helden oder so Vorbilder, weil die schaffen es immer wieder in uns, so eine Vision zu wecken. Eine Vision, die uns inspiriert, die uns zum Handeln bringt, weil wir denen möchten nacheifern. Also wir sehen das auch bei Sportlerinnen oder Sportlern. Die haben meistens ein Vorbild, wo sie sagen, so gut wie diese Person war, möchte ich auch mal werden. Und das motiviert sie immer wieder, zum Trainieren, zum vorwärts zu gehen. Aber es kann auch sehr schnell passieren, dass man dann so eine Person, ein Vorbild, so ein bisschen auf einen Sockel stellen. Und dann schauen wir von unten rauf auf die Person und denken, boah, das, was diese Person kann, das möchte ich auch können. Oder das, was diese Person erreicht hat, das möchte ich auch erreichen. Und wir erheben eine Person in einen Stand, wo ihr eigentlich gar nicht zusteht. Und ich glaube, oft passiert es so, dass man geistliche Leiter, dass man Pastoren, dass man Worship-Leiter in so einen Stand erhebt. Dass man das Gefühl hat, oh, die Person, die ist besser, die ist heiliger als ich. Und dann ist man völlig erstaunt, wenn dann eine Lüge ans Licht kommt. Und man denkt sich, also von dem hätte ich mir das nicht erwartet. Wieso eigentlich nicht? Weil wir die Person auf so einen Sockel gestellt haben. Weil wir sie erhoben haben. Und geistliche Leiter, Pastoren, die sind nicht heiliger als du, sondern die sind auf der gleichen Ebene. Die erleben die gleichen Versuchungen wie du. Die stolpern über die gleichen Hindernisse und die geraten auch mal in Glaubenszweifel. Und der heutige Predigtext, der zugleich eben auch das Ende dieses Bibelabenteuers ist, zeigt uns das ganz auf eindrückliche, aber auch auf tragische Art und Weise auf. Das Volk Israel ist jetzt schon mehrere Jahrzehnte in dieser Wüste unterwegs. Sie leben dort als Nomaden. Immer wieder brechen sie auf, ziehen weiter, schlagen an neuer Stelle ihre Zelte auf. Es ist auch schon Jahre her, seit sie die 10 Gebote bekommen haben. Und auch die Zeit, wo sie Botschafter ins verheißene Land geschickt haben, ist schon Jahrzehnte vergangen. Damals sind die Botschafter zurückgekommen von dem verheißenen Land und das Volk ist vor Angst gepackt worden. Weil die Botschafter haben ihnen berichtet, das Land ist uneinnehmbar. Die Leute, die dort leben, die sind Riesen, die sind mehrere Köpfe grösser als wir. Die Städte, die sie haben, die sind so sicher gebaut, dass wir keine Chance haben, dass wir die irgendwie einnehmen können. Wir haben keine Chance, zum lebend in das verheißene Land zu kommen. Nur der Josua und der Kaleb waren etwas anderer Meinung. Aber das Volk hat natürlich diesen 8 geglaubt und nicht diesen 2, die dort gesehen haben, dass es einnehmbar ist. Und so hat Gott beschlossen, dass tatsächlich keiner von den Israeliten lebend in das verheißene Land wird kommen von dieser Generation. Sie nämlich ganze 40 Jahre lang in dieser kargen Wüste sollen umherirren. Und einer nach dem anderen, der den Auszug aus Ägypten miterlebt hat, ist in dieser Zeit gestorben. Und ich habe mir so vorgestellt, wahrscheinlich hat es im ganzen Lager nicht eine Person gegeben, die nicht einen nahen Verwandten verloren hat. Alle sind mit Trauer auch in Verbindung gebracht worden. Die Stimmung im Volk ist wahrscheinlich an einem Tiefpunkt angekommen. Und jetzt ist auch noch die Miriam, die Schwester von Mose, gestorben. Prophetin von Gott. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo auch der Mose und der Aaron den Tod von einer nahen Verwandten zu beklagen hatten, weil ihre Schwester gestorben ist. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich ist die Stimmung in diesem Lager trotz der Wüste im Gefrierpunkt gewesen, weil alle traurig waren, weil alle eben den Verlust zu beklagen hatten. Aber es hat in all dem ihnen auch Hoffnung gegeben. Denn in all dieser Trauer, in all dieser Ungeduld erlebt das Volk Israel immer wieder Gottes Versorgung. Gott begleitet sein Volk treu auf ihrem Weg durch die Wüste und an jedem Tag aufs Neue hat er sie versorgt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, hat er sie wirklich jeden einzelnen Tag versorgt? Wir lesen im 4. Mose, Kapitel 20, Verse 1 bis 5, lesen wir, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat. Und das Volk lagerte sich in Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser, und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen Ort, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken? Irgendetwas stimmt doch da nicht. Vorher habe ich gesagt, Gott hat sein Volk treu versorgt. Aber hier lesen wir, dass es dem Volk an Wasser gemangelt hat. Wo ist da Gottes Versorgung? Und zudem hat es ja eine ähnliche Situation schon früher mal gegeben. Nämlich eben der Fall Meriba. Dort hat es dem Volk schon mal an Wasser gemangelt. Gottes Versorgung war also doch nicht treu gewesen. In diesen 40 Jahren, wo das Volk Israel in dieser Wüste war, oder anders gesagt, in diesen 14.610 Tagen, ist es zweimal vorgekommen, dass Gott sein Volk nicht durch ein All-You-Can-Eat-Buffet oder ein All-You-Can-Drink-Bar versorgt hat, sondern zweimal hat der Versorgungsplan nicht funktioniert. Das erste Mal eben ist es in Meriba gewesen. Und wir können dort im 2. Mose 17 folgende Verse lesen. Dort steht, als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Kommt euch der Vorwurf bekannt vor? Es sind nämlich fast die identischen Worte, wo rund 38 Jahre später, also die nächste Generation, murrt eigentlich mit den genau gleichen Worten. Es sind fast die identischen Worte, die eine nächste Generation Mose ebenfalls vorwirft. Und das Volk kommt zurück nach Ägypten. Und dabei glorifizieren sie ihre Vergangenheit. Sie träumen von den Fleischtöpfen in Ägypten, von Figen, von Trauben, ja sogar von Granatäpfeln. Aber das hat überhaupt nicht der Realität entsprochen. Weil in Ägypten haben die Israeliten nicht in Überfluss gelebt. Es hat dort nicht alles im Überfluss gehabt, sondern die Realität in Ägypten war, dass sie Sklaven waren. Statt Figen, Trauben und Granatäpfel war die Realität eher Arbeit, Arbeit und nochmal Arbeit. Von Überfluss war dort nichts zu sehen. Und doch war das Volk der Meinung, früher war alles besser. In Ägypten haben wir ein viel besseres Leben gehabt. Und vielleicht kommt euch das bekannt vor, der Gedanke. Früher war alles besser. Und ich habe mir überlegt, ich glaube, es war die Unzufriedenheit mit der Gegenwart von diesem Volk, dass sie eine Lüge über ihre Vergangenheit geglaubt. Also sie waren im Hier und Jetzt unzufrieden. Und darum haben sie einfach eine Lüge über die Vergangenheit geglaubt, die gar nicht der Realität entsprochen hat. Die Unzufriedenheit, die Bitterkeit ist der Ursprung von Sünde. Und ich glaube, darum betont die Bibel immer und immer und immer wieder, dass wir Sorge zu unserem Herz sollen tragen. Dass wir in unserem Herz der Bitterkeit keine Wurzeln dürfen lassen. Und das ist mir jetzt in diesem Bibelabenteuer auch sehr nachgegangen, wenn man sieht, der Pharao, der in seiner Bitterkeit, in seiner Rachsucht eigentlich sein ganzes Volk ins Verderben gestürzt hat. Aber auf der anderen Seite auch die Israeliten, die immer wieder dieser Bitterkeit im Herz Raum gegeben haben. Und sie haben angefangen zu murren, sie haben angefangen zu motzen und sie waren unzufrieden mit der Situation. Sie haben angefangen zu rebellieren gegen Gott. Ich glaube, es war auch die Bitterkeit schlussendlich, wo sie das goldene Kalb gießen. Und es ist für mich persönlich auch ein Stück weit zu einem Mahnmal geworden, dass ich mich immer wieder frage, gib ich in meinem Leben dieser Bitterkeit Raum? Gibt es irgendeine Situation oder eine Person, die in mir vielleicht die Wurzeln von dieser Bitterkeit hat entstehen? Lassen? 38 Jahre nach Meriba hat Gottes Versorgung, wie wir vorher gehört haben, ein zweites Mal nicht funktioniert. Das Volk hat im exakt gleichen Ton gemurrt wie früher und wieder vertrauen sie Gott nicht und machen Mose Vorwürfe. Und in diesen beiden Geschichten sind Mose und Aaron für mich auch zu einem Vorbild geworden. In beiden Situationen lesen wir, dass sie als Reaktion auf die Kritik alles kurz und klein geschlagen haben. Nein, lesen wir natürlich nicht. Sie haben als erstes, ihre Reaktion war beide Mal, da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. In beiden Situationen reagierten Mose und Aaron so, dass sie als erstes zu Gott gehen. Dass sie die Situation, die Kritik vom Volk zu Gott bringen. Und mich hat das ehrlich gesagt fasziniert. Weil ich denke, schon nur aus dieser Reaktion, wie die beiden reagieren, können wir so vieles lernen für unser persönliches Leben. Weil ich glaube, auch wir haben die Frage in unserem Leben, wie gehen wir mit Kritik um? Gehen wir dann zum Gegenangriff über? Fangen wir uns sofort an zu rechtfertigen und irgendjemandem anders die Schuld in die Schuhe zu schieben? Oder bringt uns Kritik ins Gebet? Und ich für mich habe entschieden, ich möchte mehr sein wie die beiden Männer. Dass ich in solchen Situationen Gottes Rat suche und ihn frage, was er dazu meint. Weil in beiden Fällen haben die Männer ja auch eine Antwort von Gott bekommen. Die Antworten haben sich geändert, sie waren ähnliche Antworten, aber sie waren nicht identisch. Und das zeigt uns auch auf eindrückliche Art auf, dass Gott unterschiedlich handelt. Es gibt bei Gott nicht einen Lösungsansatz und der funktioniert immer, sondern Gott hat unterschiedliche Art und Weise, wie dass er ans Ziel kommt. Und oft ist es so unterschiedlich oder anders, als dass wir uns das denken. In Meriba hat der Mose den Auftrag bekommen, geh vor dem Volk her und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst. Und geh hin, siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Das war der Auftrag, den er ihm im Fall Meriba gegeben hat. Aber im Fall Kadesh hat Gott befohlen, und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Volk, zu dem Felsen von, vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Also wir sehen, es war beide Mal das gleiche Problem. Die Israeliten hatten kein Wasser mehr gehabt, aber Gott hat einen unterschiedlichen Lösungsansatz an Mose gegeben. Ich glaube, so weit, so klar. Aber was genau hat der Mose dann gemacht? Wir lesen, da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, höret, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Also nochmal, Gottes Auftrag an Mose war eigentlich ziemlich klar. Er hat ihm gesagt, er soll die Gemeinde versammeln, und er soll dann zum Felsen reden. Was macht aber der Mose? Er versammelt die Gemeinde. Doch anstatt zum Felsen zu reden, lässt er im ersten Moment seinen Frust am Volk aus und sagt ihnen, hört jetzt mal zu, ihr Ungehorsamen oder ihr Widerspenstigen. Und ehrlich, ich kann den Mose gut verstehen, dass er irgendwo mal die Schnauze voll hatte von diesem motzenden Volk. Aber es war nicht das, was Gott ihm auftragen hat. Ihm ist der Kragen geplatzt. Und ich denke, es ist auf der einen Seite verständlich, wahrscheinlich auch, hat auch das dazu geführt, er war ja selber auch in einem Trauerprozess gewesen, weil gerade davor lesen wir, dass seine Schwester gestorben ist. Er war emotional herausgefordert gewesen, was ihn vielleicht noch mehr dazu verleitet hat, jetzt auch mit Emotionen zu reagieren. Aber es war nicht das, was Gott ihm befohlen hat. Statt zum Felsen zu reden, schlägt der Mose auf den Felsen, so wie er das beim ersten Mal im Fall Meriba gemacht hat. Er fliegt also in ein altes Verhaltensmuster zurück. Wie oft passiert es uns doch genau gleich. Ich sage mir vielleicht, hey, ich möchte ehrlich sein und die Wahrheit sagen. Und dann kommt vielleicht eine Situation, wo mir die Wahrheit in eine eher ungünstige oder ungemütliche Lage bringt und schon kommt wieder eine Notlüge über meine Lippen. Oder wie oft ist es mir als Jugendlicher so gegangen, dass ich gesehen habe, hey, und das ist jetzt der letzte Sexfilm gsi, den ich geschaut habe. Und ich mir gesehen habe, ich will nie mehr auf so eine Internetseite gehen. Und doch hat mich mein altes Verhaltensmuster wieder an den Punkt gebracht. Es hat gedauert, es war ein Prozess. Und ich glaube, das können wir alle aus unserem Leben sagen. Wenn wir unser Verhalten ändern, das ist ein Prozess, das dauert, bis dass wir ein altes Verhaltensmuster durch ein neues ersetzen können. Und ich glaube, Mose ist es genau gleich gegangen. Er hat gewusst, der Fels schlagen, das hat schon mal funktioniert. Aber ob es funktioniert, wenn ich einfach nur mit dem Felsen rede, kann ich nicht genau sagen. Und darum ist er auf ein altes Muster zurückgegangen. Und ich glaube, für die Israeliten war der Mose schon auch so ein Vorbild gewesen. Auch wenn sie immer wieder gemotzt haben, auch wenn sie ihm immer wieder gesehen haben, was er nicht gut macht, ist er trotzdem für sie ein Vorbild gewesen. Es ist jemand, der die Israeliten so ein bisschen auf den Sockel aufgestellt hat. Jemand, der die Leute zu ihm aufgeschaut hat, was dieser Mann schon alles erlebt hat mit Gott. Und wie Gott immer wieder zu diesem Mann redet, das möchte ich auch erleben. Das haben sich wahrscheinlich einige Israeliten in diesen Wüstenjahren gedacht. Aber jetzt, wo es kein Wasser mehr gegeben hat, sind sie wieder mal dabei gewesen, an diesem Sockel zu rütteln und der Mose von diesem Sockel zu stossen. Und der Mose ist ins Wanken geraten und hat sich durch seine eigene Erfahrung den Platz auf dem Sockel sichern. Und ich glaube, das, wenn wir ehrlich sind, kennen wir das alle. Wir genießen es doch, auf so einem Sockel gestellt zu werden. Wenn die Leute ein bisschen zu uns aufschauen. Ja, manchmal sind wir dann sogar selber die, die uns auf so einen Sockel stellen. Aber ich glaube, die Geschichte zeigt uns auf eindrückliche Art und Weise, dass das Verhalten eigentlich nur so ein Haschen nach Wind ist. Und es führt letztendlich dazu, dass wir selber von diesem Sockel fallen. Der Mose hat seine Position auf diesem Sockel sichern, aber es ist ihm nicht gelungen. Und nach diesem Ereignis, wenn wir die Geschichte lesen, dann fragt man sich, wie hätte ihm das nur passieren können? Wie hätte ein Mann, der so nach mit Gott unterwegs ist, der so eine tiefe Beziehung mit Gott hatte, wie hätte er können so scheitern auf seinem Weg? Warum hätte der Mose eigentlich auf dem Sockel bleiben und als der Leiter in die Geschichte eingehen, der seinem Volk Wasser gegeben hat? Also von dem hätte ich das nie gedacht. Vielleicht ist es euch auch schon so gegangen, wenn ihr die Geschichte gelesen habt. Ich habe mich oft gefragt, wie hätte es dem Mose passieren können? Aber im Vorbereiten auch gemerkt, es passiert so viel schneller, als wir das uns manchmal denken. Das Schöne an dieser Geschichte finde ich aber auch, dass Gott sich trotz dem Ungehorsam von Mose als gnädiger Gott erweist. Obwohl der Mose nicht gehorsam ist und eigenwillig handelt, lädt Gott trotzdem Wasser aus dem Felsen kommen, um das Volk zu versorgen. Aber Gott ist eben nicht nur ein gnädiger Gott, sondern auch ein heiliger Gott. Ein Gott, der keine Fehler in seiner Gegenwart bestehen kann. Und so hat das Handeln von Mose für ihn persönlich auch Konsequenz, dass der Mose und dass der Aaron nicht in das verheißene Land gehen durften. Gottes Urteil mag hart und streng überkommen, weil er schuftet ihnen sein Leben lang. Er verbringt etliche Jahre in der Wüste, führt das Volk, das ehrlicherweise nicht gerade ein einfaches Volk war zum Führen. Und dann beansprucht der Mann einisch die Ehre, die ihm eigentlich nicht zusteht. Und schon ist der Traum vom verheißenen Land austräumt. Ist das gerecht, fragt man sich vielleicht. Ich denke, das Bibelabenteuer, das wir jetzt die letzten Wochen zusammen erlebt haben, hat uns den geduldig, den vergebensbereit und den gnädig Gott vorgestellt. Aber auch den heilig und konsequent Gott, vor dem kein Fehler kann bestehen. Und ich glaube, in dieser Spannung leben wir alle, dass Gott auf der einen Seite vollkommen gnädig ist und auf der anderen Seite auch heilig und gerecht ist, wo Sünde nicht ungestraft kann lassen. In dieser Spannung hat das Volk Israel gelebt, in dieser Spannung hat der Mose gelebt und in dieser Spannung leben auch du und ich. Und ich glaube, genau wegen dieser Spannung tun wir uns vorbereiten auf Weihnachten. Es war genau die Spannung, die Jesus auf die Erde gekommen hat. Damit er die Strafe an unserer Stelle zahlt. Ich glaube, die Frage, die sich uns einfach immer wieder stellt, ist, will ich den Platz auf diesem Sockel verteidigen in meinem Leben? Oder steige ich von diesem Sockel ab, damit Gott den Platz in meinem Leben haben darf? Und es ist so eine Frage, die ich euch mitgeben möchte, über das Bibelabenteuer raus, dass wir uns immer wieder fragen, bin ich auf diesem Sockel in meinem Leben? Oder stelle ich vielleicht jemand anderes auf diesen Sockel? Mein Hobby, Social Media, das Geld. Oder räume ich eben den Sockel, damit Gott in meinem Leben den Sockel darf haben, den höchsten Platz in meinem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir immer wieder an den Punkt kommen dürfen, wo wir sagen, mal, ich möchte ab dem Sockel absteigen und ich möchte den Sockel Gott überlassen. Amen. Wir dürfen jetzt noch ein Musikstück hören und vielleicht die Gedanken noch ein bisschen nachklingen lassen.